Es ist so, dass ich, wie ihr merkt, heute etwas anders mir überlegt habe. Wir fangen an mit Anbetung, mache ich dazwischen einen Input. Das sind spezielle Hintergründe für irgendetwas, wo ich das Gefühl habe, dass es dran ist. Und ich werde vorab sagen, wenn jemand nicht rauskommt oder nicht mitkommt, dann macht es nichts. Dann kann er einfach wirklich einfach als Zuschauer ein Stück weit einfach da dazu schauen. Von dem her. Der Punkt ist folgender. Wir haben in letzter Zeit verschiedentlich, innerhalb der letzten Woche, verschiedentlich Gespräche gehabt, wo wir irgendwie gemerkt haben, dass verschiedene Leute wirklich sich angegriffen fühlen. Auf irgendeine Art und Weise herausgefordert oder angegriffen. Und mir sind ein paar Sachen dazu in Sinn gekommen. Und ich werde diese Sachen heute aufgreifen. Die Sachen ein bisschen diskutieren und auch entsprechend gewisse Action-Items daraus ziehen, gewisse Konsequenzen ziehen daraus und gewisse Handlungen auch machen. Dann auch gerade konkret heute. Und ich werde einfach den Input ein Stück dazu brauchen für ein paar Sachen, wo man eine Geschichte, die man schon länger auf dem Herz ist, zu verbinden mit dem, was man dann machen will. Weil ich denke, dass die Geschichte ein paar interessante Aspekte beinhaltet, die ich entscheidend finde, zu berücksichtigen, was um unsere Haltung geht. Und nachher denke ich, werde ich ein paar Bibelstellen zitieren, wo uns unsere Stellung in dieser Situation, wenn es um einen geistlichen Kampf geht, auch ein Stück weit darlegen, weil Tatsache, dass wir angegriffen werden, dass Leute sich angegriffen fühlen, ist eigentlich eine gute Tatsache. Das ist wichtig. Das ist keine schlechte, im Gegenteil. Weil angegriffen werden wir nur dann, basierend auf einer guten Grundlage. Das ist wichtig. Nur dann, wenn wir irgendwo unterwegs sind und empfinden, einen Teufel Dorn im Auge werden. Wenn wir Und ich sage, das ist ein Angriff und nicht Versuchung, das ist ein bisschen etwas anderes. Das sind zwei Paar Schuhe. Wenn wir gut unterwegs sind und der Teufel uns dann angreift, ist das, weil wir ihm landstrittig machen, weil wir in Quere kommen. In dem, was er machen will. Und das, was er will und das, was der Herr will, ist absolut gegensätzlich. Also ist das ein Problem für ihn natürlich. Und er wird sich wehren. Und es gibt entsprechend Bibelstellen, wo es heisst, dass er versucht, um ein Herz zu gehen, uns zu verschlingen, wie ein Löwe. Und wir entsprechend nachher auf das auch reagieren können. Und ich werde, bevor wir dann auch ein Stück in die Haltung hineingehen mit der alttestamentlichen Geschichte, kurz ein paar Bibelstellen zitieren, wo unsere Stellung in dieser Situation um den geistlichen Kampf klar definieren. Und ich fange mit deren an, bekannt ist Epheser 6. Epheser 6 redet von diesem Thema. Und dort heisst, zuletzt seid stark in dem Herrn und der Macht seiner Stärke. Zwei ganz entscheidende Punkte schon in dem Innen. Und das ist jetzt wichtig, das ist es so. Und die ein bisschen länger mit dem Herrn unterwegs sind, die wissen das vielleicht. Und die nicht lange mit dem Herrn unterwegs sind, die merken es auch immer wieder. Aber auf die andere Art häufig. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das heisst, einerseits, unsere Stärke ist nicht unsere Stärke, sondern dem Herrn seine Stärke. Und die Macht, die zählt, ist nicht unsere Macht, sondern dem Herrn seine Macht. Und da ist es mal grundsätzlich entscheidend, dass wir das glauben. Wenn wir das nicht glauben, können wir schlicht und ergreifend vergessen. Dann ist es etwas, wo man gar nicht damit anfangen kann. Darum mal stark im Herr und in seiner Stärke. Macht von seiner Stärke, nicht die eigene Kraft. In unserer eigenen Kraft geht es ziemlich in die Hose. Dazu gibt es ganz eine gute Geschichte, in der Apostelgeschichte, wo mal schauen, wie die finden, was sie finden. Die kurz zitieren im Zusammenhang. Apostelgeschichte. Mal schauen. Apostelgeschichte 19,14. Es waren aber seine sieben Söhne, eines jüdischen Hohepriester mit Namen Kephas, die dies taten, oder? Sorry, falsch. Vers 13 besser anfangen. Es unterstanden sich aber einige von den Juden, die als Beschwörer umherzogen, den Namen des Herrn Jesus zu nennen, über den die böse Geister hatten, und sprachen: Ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Es waren aber die sieben Söhne eines jüdischen Hohepriesters namens Kephas, die dies taten. Aber der böse Geist antwortete und sprach zu ihnen: Jesus kenne ich wohl, und von Paulus weiß ich wohl, aber wer seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, stürzte sich auf sie, überwältigte sie alle und richtete sie so zu, dass sie nacht und verwundet aus dem Hause flohen. Drum einfach so etwas probieren, ist ganz, ganz, ganz eine dumme Idee. Zuletzt aber seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Der böse Geist hat gesagt: Jesus kenne ich wohl. Und wer der Paulus ist, der weiss ich auch. Und wer seid ihr? Auf gut ist sie in ihrem Namen gekommen, auch wenn sie den Namen Jesus gebraucht haben. Und haben schlicht und ergreifend keine Chance gehabt. Darum gibt es nur einen Weg, schlussendlich. In meiner Jacke, sorry. Und das ist nur mit dem Herrn und seiner Waffenrüstung. Und die Waffenrüstung in Epheser 6, 11 folgende wird dann einfach ausführlich beschrieben. Und ich will die gar nicht speziell jetzt anschauen, sondern bewusst die Grundlage schaffen. Es ist beim Herrn und nur beim Herrn, was klappt. Und wenn der Feind kommt, merci vielmal. Wenn der Feind kommt, gibt es zwei Möglichkeiten, wie jetzt reagieren. Und die richtige, die ist zwei Minuten sehr gut beschrieben. 1. Petrus 5, 8 und 9. Da kommt die Situation: Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben. Im Glauben an wen? Gleiche vor, im Glauben an Jesus Christus und an Gottes Macht und seine Stärke und nichts anderes. Und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Ein weiterer Vers, Jakobus 4, Vers 7, wo noch weitergeht nachher. Ich werde im Vers 6 anfangen. Und umso reichlicher seine Gnade, und gibt umso reichlicher seine Gnade. Darum heißt es: Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So sagt nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Oder? Da weiter. Einmal heißt es widersteht, man anderen widersteht oder wird er sogar fliehen. Und das ist es so. Jesus hat es vorgemacht in der Wüste. Und das Einzige, was er gebraucht hat, zum Widerstehen, ist Gottes Wort gewesen. Und das hat gelangt. Und er hat gewusst, Gottes Wort ist Gottes Wort. Und wenn wir einfach einen Bibelvers zitieren, nur dass wir einen Bibelvers zitiert haben, reicht nicht. Die haben ja den Namen Jesu auch gebraucht. Und er hat gewusst, wer Jesus ist, der böse Geist. Aber die sieben Söhne von dem Kephas, die haben schlicht und ergreifend einfach gleich eine richtige Abreibung bekommen nachher, oder? Und darum, so sagt nun, und ich finde es spannend, es sagt nun Gott untertan. Das heisst, was heisst untertan sein? Das heisst, sie sind wirklich bewusst dem Herrn unterordnen und sagen, er ist Herr. Er ist der zu sagen hat. Und in seiner Autorität komme ich, nicht in meiner Autorität. Und wenn ich so mit Teufel widerstehe, würde ich von mir fliehen. Oder? Und stelle und nachher weiter die Art und Weise, wie wir kämpfen. Ich will jetzt ein bisschen schnell durchlaufen, aber es macht nichts. Wir können das dann später, wenn es mal im Prinzip noch ein bisschen genauer anschauen. Beschreibt der Paulus selber in seinem Kampf von gegenüber Leuten, die sich irgendwie ihm gegenüber widersetzen wollen. Sehr gut im 2. Korinther 10. Vers 3 folgende. Denn obwohl im Fleisch leben, kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes, wieder im Dienste Gottes, zu Zerstörungen Festungen. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und im Gefangen alles Denken in Gehorsam Christi. So sind wir bereit zu strafen allen Ungehorsam, sobald der Gehorsam vollkommen geworden ist. So kämpft er. Geistlich. Wenn wir sagt im Epheser, unser Kampf ist nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit Mächt und Gewaltigen zwischen Himmel und Erde. Und man kann dann sagen, ich weiß, dass es so ist. Ich habe es schon manchmal so erlebt. Wenn ich denen gebiete, dann habe ich meine Ruhe im Namen Jesu Christi. Dann habe ich meine Ruhe. Und das haben verschiedenste selber sicher schon erlebt. Das ist übrigens ein absolut faszinierendes Phänomen, ich werde das gerade aufgreifen. Es gibt kein Thema, das so schnell dazu führt, dass die Leute anfangen einschlafen wie geistlicher Kampf. Das ist jetzt nicht so, dass es ein Problem ist von jemandem, oder ein Problem darstellt, aber es ist extrem faszinierend, dass es extrem schnell passiert. Und es kann bei Leuten sein, die wirklich überhaupt nicht, gar nicht speziell das auszeichnet. Oder? Aber dann hat das mal gesagt, es gibt drei Sachen, die Leute werden nervös, sie werden unruhig, sie werden sich lächerlich machen oder anfangen schlafen. Das ist die automatische Konsequenz für die Thematik. Und von dem her ist es spannend, wäre hier zu schauen, wie der Paulus das Ganze angeht. Er sagt einfach, wir müssen das Ganze geistlich angehen, alles andere ist nichts. Wir können das nicht menschlich angehen. Und wir machen das geistlich im Namen vom Herrn. Im Namen vom Herrn können wir alles gefangen nehmen. Wir können alles gefangen nehmen, weil Jesus Christus laut Kolosser 2,15 Folgendes gemacht hat. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und hat sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumphzug aus ihnen gemacht in Christus. Das ist schon ganz klar, wie es aussieht mit der Stellung in dem Ganzen. Christus hat durch seinen Tod am Kreuz auf Golgatha, also seine Auferstehung, alle Mächte besiegt. Alle. Und hat einen öffentlichen Triumphzug daraus veranstaltet. Und die, die den Passion gesehen haben, die sehen, dass in dieser Situation Jesus Christus stirbt, relativ deutlich, weil der Teufel die Machtlosigkeit augenblicklich muss erkennen. Dass also er den ultimativen Fehler gemacht hat, den wir nie können machen. Und dort hat er verloren. Und das ist ja so. Er hat verloren. Der Punkt ist der. Er wehrt sich natürlich gegen die Niederlage. Und wenn wir aus unserer Kraft versuchen, uns gegen ihn zu wehren, haben wir keine Chance. Wenn wir aber mit Jesus Christus kommen, genauso wie es der Paulus immer beschreibt, und geistlich daherkommen, dann können wir den Sieg davon tragen und können uns wehren gegen das. Und ich will auf das raus, dass wir uns wehren gegen das und aufstehen und gegen das beten zusammen. Schlussendlich. Für die, die das können, die das nicht können, das ist überhaupt kein Problem. Der Herr wird zu denen schauen und wird sie beschützen. Das weiß ich. Aber ich werde das wirklich machen, weil es heisst, eben, widersteht dem Teufel, so wird er von euch fliehen. Und ich habe nicht vor, es zuzulassen, dass etwas, was gut läuft, bei den Leuten, wenn sie dann angegriffen werden, plötzlich zum Stocken kommt. Nein, gibt es nicht. Da stelle ich mich schlicht und ergreifend dagegen mit dem Herrn. Und das lasse ich nicht zu. Und ich denke, das wollen wir zusammen machen. Und ich wehre gegen das und wirklich einfach näher gegen das beten. Und Anbetung machen und Jesus Christus als Herr proklamieren. Darum möchte ich das am Schluss machen. Der längere Anbetungsteil. Bewusst in diesem Zusammenhang zu wissen, wir beten gegen das, wir stehen auf gegen das und wir proklamieren Jesus Christus als Herr. Und in diesem Namen haben wir einfach den Sieg. Punkt. Und das ist ein Faktum. Da gibt es nichts darüber zu diskutieren. Jetzt ist es einfach so, ich merke, wenn wir das machen wollen, dann muss unsere Haltung stimmen. Und dazu habe ich so eine Geschichte, die mir seit Monaten nachgeht. Und ich möchte die Geschichte mit euch ein bisschen anschauen jetzt. Ich finde die hochspannend. Und bevor wir beten, möchte ich auch sagen, warum das ich merke. Weil mir ist ich will das vielleicht noch zwischenschieben, sorry, aber ich denke, es ist noch wichtig. Mir ist letzte Woche plötzlich Apostelgeschichte 4 in Sinn gekommen. Im Zusammenhang mit dieser Situation, die mir jetzt ein Stück weit, das hat mich daran erinnert. Was passiert daraus? Da bin ich gespannt. Ich bin offen, bin bereit für alles. Ganz ehrlich sagen. Oder? Die Situation ist folgende. Petrus und Johannes müssen vor einen Hohenrat und der Hohenrat schießt zusammen und sagt, jetzt hört auf, um Jesu Christi da etwas zu erzählen. Ich will das nicht mehr. Wir wollen das nicht, das ist nicht in Ordnung. Oder? Und er heisst im Vers 23 vom Kapitel 4, und was man sie hatte gehen lassen, kamen sie zu ihnen und berichteten, was die Hohepriester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen, Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Und du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters David, deines Knesses gesagt, warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist. Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wie den Herrn und seinen Christus. Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels, zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten, dass es geschehen sollte. Und nun, Herr, sieh an ihr Thron und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus, dass Heiligungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Das ist die Geschichte, die mir Sinn gekommen ist. Ich sagte, die waren angefochten. Was haben sie gemacht? Sie sind zu Jesus gegangen und gesagt, jetzt proklamiere ich Jesus Christus noch viel mehr. Und die Antwort vom Herrn ist nicht ausgeblieben. Sie haben davon erbeten und sind vom Heiligen Geist erfüllt worden und haben noch mit noch mehr Freimut davon reden. Und das ist so, wie ich mir das vorstelle. Wenn der Teufel kommt, sagen wir dem Teufel nein. Und gehen zum Herrn und sagen, Herr, noch mehr. Weil der Teufel kann sich nicht wehren. Der Teufel kann sich nicht wehren. Er hat keine Chance, wenn wir zu Jesus gehen. Und wenn wir das nicht machen, dann hat er eine Chance, dann besiegt er uns und dann liegen wir am Ranzen. Und zwar jahrelang zum Teil. Schon wichtig. Das ist ja so. Und jetzt, die Haltung hier ist ganz klar gewesen. Wir kommen zum Herrn und bitten ihn. Und Jesus sagt immer, alles, was ihr bittet, in meinem Namen. Und es ist mir aufgefallen, es heißt immer nur von bitten. Es heißt nie von fordern oder verlangen oder wollen. Sondern es heißt immer, alles, was ihr bitten werdet, in meinem Namen. Bitten. Mit dem Bewusstsein, er ist der Herr und er hat alle Macht und ich bin ein kleiner Mensch, der nur Gnade verdient hat, bekommen hat, nicht einmal verdient hat. Das Einzige, was ich kann, ist der Herr bitten. Aber wenn ich in seinem Namen bitte, wird er antworten. Das ist eine Verheißung. Und zwar bitten und nicht fordern. Und jetzt kommen wir zu der interessanten Geschichte, die ich im Alten Testament mit euch anschauen möchte. 2. Königin 1 ist eine grobe Geschichte. Wir sind ein paar Jahrzehnte, ein paar Könige später, als die Zeit von David. Wir gehen wieder zurück zum David. Aber heute sind wir nicht mit David. Ob schon der David vorhin vorgekommen ist. He? Die Gemeinde hat den David zitiert, wo sie warum getobt haben und versuchen, etwas, was sowieso nicht wird gelingen, weil sie sich gegen uns gesagt haben. Hat der David gesagt in den Psalmen. Aber ein paar Könige später, Juda und Israel sind getrennt. Das Reich Juda hat immer wieder den Segen erlebt. Reich Israel ist kurz vor einem kompletten Absturz. Und dann hat es also ein paar Könige gehabt, die absolut nicht gemacht haben, was der Herr wollte. Und in dieser Zeit hat der Prophet gelebt namens Elia. Und der Elia war der Prophet für die Könige von Israel, nicht von Juda. Und der Elia hat einen Haufen spannende Sachen erlebt und wir werden sicher noch ein paar Mal von Elia zurückkommen. Auch wieder als Geschichte, um zu sehen, wie die Prinzipien vom Reich Gottes funktionieren im Alten Testament in unserem Leben auch wieder. Es war die Zeit, der Ahab war schon tot gewesen. Und nach dem Ahab ist der Ahasia gekommen. Und da heisst es eben im ersten Kapitel vom 2. Könige, es fielen aber die Moabiter ab von Israel, als Ahab tot war. Und Ahasia, oder, fiel durch das Gitter in seinem Obergemach in Samaria und wurde krank. Und er sandte Boten, sprach zu ihm, geht hin und befragt Baal Zebub, den Gott von Ekron, ob ich von dieser Krankheit genesen werde. Völlig schräg getroffen, aber ultimativ schräg. Irgendein Holzklotz hat er euch befragen, ob er werde gesund werden. Und dann kommt der Herr und fällt etwas an. Aber der Engel des Herrn redete zu Elia, dem Tischbitter, auf und geh den Boten des Königs von Samaria entgegen und spricht zu ihnen, ist denn nun kein Gott in Israel, dass ihr hingeht zu befragen Baal Zebub, den Gott von Ekron? Darum spricht der Herr, du sollst nicht mehr vom Bett herunterkommen, auf das du dich gelegt hast, sondern du sollst des Todes sterben. Und Elia ging. Das ist die Message, die Elia für den König hatte, weil der König absolut im Götzendienst war und nicht gemacht hat. Und gewusst hat, welches König das es gibt. Oder? Das sehen wir das später noch. Und als die Boten zum König zurückkamen, sprach er zu ihnen, warum kommt ihr zurück? Sie sprachen zu ihm, es kam ein Mann herauf, uns entgegen und sprach zu uns, geht wieder hin zu dem König, der euch gesandt hat und sprecht zu ihm, so spricht der Herr, ist denn kein Gott in Israel, dass du hinsendest zu befragen Baal-Zebub, den Gott von Ekron? Darum sollst du nicht mehr herunterkommen von dem Bett, auf das du dich gelegt hast, sondern du sollst des Todes sterben. Das ist die Message, die er die Diener gebracht hat, oder? Er sprach zu ihnen, von welcher Art war denn der Mann, der euch begegnet und das zu euch sagte? Sie sprachen zu ihm, er hatte langes Haar und einen Ledergurt um seine Lenden. Er aber sprach, es ist Elia, der Tischbitter. Er hat gewusst, wer sie ist, oder? Und der König hat mutwillig nicht gemacht, was der Herr wollte. Er hat gewusst, dass es Elia gibt. Sofort gewusst, weil der Prophet sie getroffen hat. Sofort. Und er hat genau gewusst, das ist der Mann, den ich müsste fragen. Aber in seiner Herzenshaltung, die völlig schräg war, in seinem Trotz, in seinem Teupeln, macht er Folgendes. Und der König sandte zu Elia einen Hauptmann über 50 samt seinen 50 Mann. Ein Hauptmann mit 50 Mann für kleine Elia. Oder? Und als er zu ihm hinaufkam, siehe, da saß er oben auf dem Berge. Er aber sprach zu ihm, du Mann Gottes, der König sagt, du sollst herabkommen. Und sagt, du kommst jetzt sofort herab. Der König will das. Das ist die Haltung von einem Diener vom König. Und ich bin jetzt ganz bösartig. Wir Menschen, wir kommen meistens unserem eigenen Namen, aber mit der gleichen Haltung, so her jetzt musst du aber. Und jetzt kommt die Antwort von Elia. Und in mir ist wichtig, dass ihr die Antwort wirklich gehört. Es ist mir, ich merke, es ist mir ernst in dem Sinn. Es ist wichtig, dass wir es richtig verstehen, wie wir zum Herrn gehen. Elia antwortet dem Hauptmann über 50, bin ich ein Mann Gottes, so falle Feuer vom Himmel und fresse dich und deine 50 Mann. Da fiel Feuer vom Himmel und fraß ihn und seine 50 Mann. Das ist unser Gott. Unserem Gott befehlt man nichts. Aber gar nichts. Unser Gott ist ein heiliger Gott. Und er hat absolut Respekt verdient und nichts anderes. Und wenn wir dem Herrn so begegnen, dann sind wir tot. Und es ist so, wir haben keine Chance gegen die Heiligkeit. Und mir ist es wichtig, dass wir das verstehen. Aber unser Gott ist vor allem ein gnädiger Gott, wenn wir ihm entsprechend begegnen. Und dann bekommen wir alles, was wir brauchen von ihm. Alles. Und noch viel, viel mehr. Aber von unserem Gott wird nicht gefordert. Von unserem Gott wird nichts verlangt. Nein. Und was macht der König? Er schickt neun, er holt man mit 50. Genau gleich. Und was passiert? Neun ist genau das Gleiche. Der König verliert innerhalb von einem halben Tag 102 Mann, weil er absolut verkehrt zum Herrn geht. Zum Diener vom Herrn. Nicht einmal zum Herrn, zum Diener vom Herrn. Und er hat keine Chance. Von unserem Gott wird nicht gefordert. Habt ihr das Gefühl, wenn wir vom Herrn etwas fordern, bekommen es? Ich weiss es, dass wir es nicht überkommen. Hundertprozentig nie. Also, bitten werdet in meinem Namen, will ich euch, wird der Vater im Himmel, mir das Liebe euch geben. Was ihr bitten werdet in meinem Namen. Wenn ihr irgendetwas vom Herrn verlangt oder weht von ihm, können wir nicht einmal erst auf die Idee formulieren. Es wird nicht kommen. Es wird nicht kommen. Und mir ist es wichtig, unsere Herzenshaltung unserem Gott gegenüber ist entscheidend. Über sagen oder nicht sagen. Der Herr wird nicht kommen, uns mit Feuer verbrennen, weil wir seine Kinder sind. Wird er nie machen. Aber er wird uns das nicht geben und von ihm fordern. Der Herr ist kein selekter Automat. Und man sagt so, jetzt habe ich 50 Rappen reingelaufen und gesagt, Herr, jetzt habe ich gebetet, oder ich habe 5 Franken reingelaufen. Fünfmal Ave Maria oder 20 Mal gebetet und jetzt muss es kommen. Gott ist ein heiliger Gott, der Himmel und Erde gemacht hat und alles in seiner Hand hat. Und ich merke, wir müssen beides kennen. Wir müssen Gottes Heiligkeit erkennen und auch seine Liebe erkennen. Nur von seiner Liebe predigen und denken, er ist einfach ein lieber Gott im Himmel. Wenn wir dem lieben Gott im Himmel nicht richtig begegnen, dann wächst es einfach. Und zwar gröber. Wir haben keine Chance. Wir haben keine Chance. Und wenn wir irgendwie gegenüber dem Herrn verrückt sind und denken, er hätte etwas machen sollen. Das Einzige, was wir machen ist Buße tun in dem Himmel. Nur das und alles andere ist daneben. Alles andere ist falsch. Und ich selber, ich habe schon manchmal Buße tun müssen. Herr, jetzt solltest du aber. Hey Marc, was verlangst du von mir? Gibt es eigentlich noch einen jungen Mann? Also er hat es natürlich gründlich gesagt, wie er ist, oder? Und sagen, Herr, es tut mir leid, vergiss es. Ich wollte nur noch Danke sagen für all das Viele, was ich habe. Und ich bitte, ob du mir gnädig sein willst. Weil nicht einmal seine Gnade habe ich verdient. Ich habe nichts verdient. Nichts. Wir machen so viel Bockmist den ganzen Tag und das ganze Leben lang, dass wir uns überhaupt nicht irgendwann einbilden können, irgendetwas vom Herrn zu fordern. Und was gibt es? Extrem viel. Extrem viel. Klar haben wir vielleicht nicht all das, was wir ultimativ denken, das ist das, was wir brauchen. Vielleicht denken wir falsch. Vielleicht denken wir nicht falsch. Vielleicht ist es noch nicht Zeit, ich weiß es nicht. Aber was ich weiß, ist, dass wir es vom Herrn nicht fordern können. Wir können es vom Herrn nicht fordern. Es wird nie kommen. Nie. Ich sehe nie in der Bibel, dass jemand etwas vom Herrn gefordert hat und es bekommen hat. Nie. Oder auch niemand, der gefunden hat, ich habe das Recht drauf, warum bekomme ich nicht? Nicht. Der Herr hat uns so viel Recht gegeben. Wir haben letzten Moment über das Recht geredet, was wir alles für Recht haben. Und die sind gross. Wir können Gotteskind sein, wir können Erbe sein, wir können Könige sein, wir können Priester sein. Wir haben ewiges Leben bekommen. Das sind alle Rechte, die wir haben. Und die sind gewaltig. Die sind gewaltig. Das ist nicht nichts. Das ist viel mehr, als wir uns je nur ausrechnen auf dieser Erde. Auf dieser Erde wird kaum einer mal ein Prinz oder ein König sein oder ein Priester sein. Vergessen es. Aber mehr können wir sein für andere Menschen sogar. Und das Recht hat er uns gegeben. Und das ist absolut ultimativ. Und dann kommen wir und denken, jetzt können wir mehr etwas fordern, und einfach denken, wir weiss das. Die Geschichte geht weiter nachher. Vers 13. Da sandte der König wiederum den dritten Mann, Hauptmann über 50, samt seinem. Als der zu ihm aufkam, beugte er seine Knie vor Elia und flehte ihn an, sprach: Du Mann Gottes, lass mein Leben und das Leben deiner Knechte dieser 50 vor dir etwas gelten. Aha. Der Mann ist auf die Knie gefallen vor dem Mann Gottes und sagt: Bitte, 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 bis ist gnädig. Das hat er gesagt. Siehe, Feuer ist vom Himmel gefallen und hat die ersten zwei Hauptleute über 50 und ihnen 50 Mann gefressen. Nun aber lass mein Leben etwas gelten vor dir. Angefleht. Angefleht. Nicht einmal, du Geld, die anderen hast du umgebracht und bring mich nicht auch um, bitte. Sondern bitte, bitte nicht. Lass mein Leben etwas gelten, oder? Da sprach der Engel des Herrn zu Elia. Und du müsst jetzt, wo die Message gekommen ist von Elia für die Leute. Geh mit ihm hinab und fürchte dich nicht vor ihm. Und er möchte sich aufgehen mit ihm hinab zum König. Mit der demütigen Haltung hat der Mann seine 50 Mann retten. Und hat dazu gebracht, dass sogar der Elia zum König gekommen ist. Was mich sehr spannend dünkt, ist nachher folgendes. Und er sprach zu ihm: So spricht der, weil du Boten gesandt hast und hast befragen lassen Baal-Zebub, den Gott von Ekron, als wäre kein Gott in Israel, dessen Wort man fragen könnte, so sollst du von dem Bett nicht mehr hinunterkommen, auf das du dich gelegt hast, sondern du sollst des Todes sterben. So starb Ahasia nach dem Wort des Herrn, das Elia geredet hatte, und Joram wurde König an seiner Stadt in den zweiten Jahr Jorams, des Sohnes Josaphats, des Königs von Juda. Denn Ahasia hatte keinen Sohn. Message von Elia hat sich nie geändert, schlussendlich. Nicht einmal für einen König. Er ist gekommen, hat ihm selber noch nicht genau das Gleiche gesagt. Und lang und behold, der Herr hat sein Wort gehalten. Und der Hase ist gestorben. Oder? Und das ist eingetroffen, schlussendlich. Oder? Und das finde ich noch so spannend. Der Hase war völlig schräg drauf, hat eine Message bekommen, hat ihr absolut verkehrte Haltung zwei Mannen geschickt mit seinen Hauptmannen, die sind auf der Stelle gefressen worden vom Feuer. Und nachher ist einer mit der richtigen Haltung gekommen und hat gebeten, dass er doch mal runterkommt und das sagen, was ist passiert, er ist genau gleich gestorben. Mir ist das wichtig. Der Herr hat die Message proklamiert und hat gesagt, was Sache ist. Und er hat gewusst, warum. Einzig die demütige Haltung von diesem Hauptmann Elia gegenüber hat dazu geführt, dass nicht 59 mehr gestorben sind. Der hat keinen Grund gehabt, sein Urteil zu ändern, weil sein Urteil ist gerecht. Das ist auch so etwas, oder? Wo so ein kleiner Nebeneffekt ist. Oder? Der Herr ist gerecht, weil wir kein Konzept haben. Punkt. Das ist so. Das habe ich mehr und mehr festgestellt. Ich habe kein Konzept. Meine Perspektive ist so, oder? Und dann ist sie schon breit, wenn sie so ist. Ja. Normal ist sie so. Ja. Bei mir. Oder? Vergiss es, ich sehe nichts vom Rest. Nichts. Oder? Und dann muss ich mir weder einbilden, ich wüsste, ob der Herr gerecht ist oder nicht, dann muss ich mir einbauen, dass ich mir irgendetwas da verlange. Wenn ich so viel gesehen habe. Meistens finde ich nichts, oder? Das kommt noch dazu, oder? Von dem her. Und ich merke, wenn wir angegriffen werden, dann will ich mich wehren. Keine Frage. Aber für das ich mich wehren kann, muss ich wissen, mit wem ich es zu tun habe. Sowohl auf der Gegnerseite, vor allem auf meiner Seite. Und auf meiner Seite habe ich es mit einem heiligen Gott zu tun, der nichts, aber auch gar nichts widerstehen kann. Nichts. Und der, ich bin auf dieser Seite. Ich bin auf der Seite des heiligen Gott. Und der heilige Gott ist mir gnädig und hat mich mega lieb. Aber ich muss wissen, wie ich dem Gott begegne, für das ich in seinem Willen kann sein. Und in seinem Willen sein, es garantiert nicht mit Forderungen oder Verlangen oder Befehlen. Nein. Aber ich weiß, was der Herr will. Der Herr will, dass sein Reich gebaut wird. Der Herr will, dass wir dem Teufel Widerstand leisten und dann wird er fliehen von uns. Das sagt er explizit in seinem Wort. Also weiss ich, wenn ich so zu meinem Herrn sage, Herr, bitte, komm mit deiner Macht und deiner Autorität im Namen Jesu Christi, Teufel, fahr ab. Bin ich denn nicht im Willen Gottes? Genau, bin ich im Willen Gottes. Und komm und sag, Gott, für so Herr, mach endlich. Geht es garantiert in die Hose. Aber der andere Weg haben wir die Autorität Gottes in Anspruch genommen. Das können wir alle als seiner Kinder. Wenn wir uns auf seine Seite stellen. Und das ist vielleicht der wichtige Punkt. Und das finde ich so spannend, kommt mir in der Geschichte sind vom Gehasi und von Elisa. Der Elisa wird angegriffen vom Riesenheer. Ja? Hat absolut keine Panik für das Reich Gottes und die Dynamik vom Reich Gottes gesehen. Und nachher, der Gehasi schiebt Panik, absolute Panik. Und dann sagt der Elisa nur, Herr, öffne ihm die Augen. Das ist also nicht, was er sagt. Die Augen gehen ihm auf. Und dann sieht er den Herr von allen Herrscharen. Als Krieger. Und er fragt ihn, bist du auf unserer Seite? Das ist die Frage, die er stellt. Was ist die Antwort? Ich bin auf keiner Seite. Ich bin eine Seite. Oder? In dem Sinn, ich bin auf keiner Seite. Der Herr stellt sich nie auf unsere Seite. Nie. Die Frage ist, ob wir uns auf seine Seite stellen. Das ist der Punkt. Es ist nie so, und ich merke, mir ist das so wichtig, es ist nie so, dass wir denken, Herr, komm jetzt zu mir! Nie! Nie! Herr, ich will zu dir kommen, weil du weißt, was Sache ist. Und wenn ich zu dir komme und mit ihm kämpfen will, dann habe ich den Sieg. Jesus verliert nie. Nie. Und Gott auch nicht. Das können wir vergessen. Aber wir darstellen und sagen, Herr, komm zu mir, dass ich hier gewinnen kann. Vergessen es einfach. Wenn der Herr da steht, dann weiss ich, wo ich her muss, dann muss ich operieren. Und wenn ich da stehe, kann ich schauen, jetzt, Jesus in deinem Namen, psch, und er wätscht es, aber ganz sicher. Und mir ist es so, so wichtig, dass wir es verstehen. Und so wollen wir wirklich uns jetzt eine Zeit nehmen, wo wir wirklich wollen sagen, Herr, wir merken, dass der Feind etwas gegen das hat, was wir machen. Aber weil wir merken, dass es etwas ist, was gut ist, wenn wir zu dir kommen in deinem Namen. Dann haben wir sagen, nein. Wir wollen aufstehen und sagen, Jesus, du bist Herr und wir wollen noch mehr von deinem Reich sehen auf unserer Erde. Und zwar wirklich. Ich merke, ich will das. Ich wünsche mir das. Genauso wie es in der Apostelgeschichte hier 4 heisst. Ich will sehen Wunder und Zeichen. Und zwar wirklich, nicht nur so ein bisschen Wischiwaschi. Oder? Heilige Zeichen und Wunder. Weil wir in deinem Willen stehen und in deinem Reich unterwegs sind. Das ist das, was ich will. Das ist das, was ich mir wünsche. Und dieser Wunsch, das ist nicht ein frommer Wunsch oder ein abgespeister Wunsch. Das ist die Verheißung, die wir in Markus 16 lesen. Dort steht es. Explizit. Markus 16 verheißt uns explizit genau das. Und die Zeit hat nicht geändert in der Zwischenzeit. Da kann man einem erzählen, was er will, das ist mir gleich. Und er sprach ihn, geht in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreaturen. Wer da glaubt und getauft ist, der wird selig werden, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die folgen werden, denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben, wenn es etwas Tödliches trinken, wird ihnen nichts schaden. Auf Kranke werden sie Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Das ist unsere Verheißung. Denen, die da glauben. Aber nur denen, die da glauben. Das ist explizit denen, die da glauben. Oder? Denen, die nicht glauben, dann wird nichts sehen. Jakobus ist deutlich. Ihr bekommt nicht, weil ihr nicht glaubt. Jakobus 4,2. Ganz direkt. Wir müssen nicht ein Wahnsinnsglauben haben. Schon wichtig, es hat nicht mit dem zu tun. Kommt ja nicht auf die Idee. Nein, es ist nicht das. Es ist ganz wichtig. Und da kämpfen wir manchmal damit. Aber es ist wichtig. Glauben wir einfach, was da steht, oder glauben wir es nicht? Glauben wir es einfach. Und ich will es glauben. Und weil ich das glauben will, will ich wirklich auch beten, sagen, Herr, ich will mehr von deinem Reich sehen, und wenn der Find kommt und es wieder steht, dann wieder stehen wir ihm, dann muss er gehen. Punkt. Vielleicht braucht es bei gewissen Leuten noch, ich weiß es nicht, die sagen es einfach, dass wir es nicht vergessen, einen ersten Schritt, wo wir halt sagen, Herr, es tut mir leid, vergib mir meine falsche Herzenshaltung. Und mit dieser Herzenshaltung, wo ich vom Herrn etwas verlange oder etwas von ihm will, werde ich nicht sein Willen tun können. Und wenn wir dann mit einer anderen Herzenshaltung daher gehen, dann können wir in seinem Willen etwas machen. Und in seinem Willen wird etwas passieren. Dann können wir wirklich aufstehen und müssen nicht Angst haben, dass es irgendwie ein Backfire gibt und es irgendwie zurückschlägt. Wenn wir mit dieser Herzenshaltung können wir sagen, Herr, du bist der Herr und nur du. Und ich will zu dir kommen und dich bitten, dass du in deinem Namen dein Werk tust auf dieser Erde, wo der Teufel seinen Weg steht, dann sagen wir Nein. Und wir widerstehen ihm. Und wenn wir keinen Buss müssen tun, umso besser. Wir müssen nicht grübeln. Es geht nicht um das. Ja, wenn jemand merkt, ups, ich habe viel zu fest eine fordernde Haltung, und wenn man hat, das merken wir sofort. Und wir können das immer umkehren und sagen, Herr, hilf mir, dass ich eine andere Haltung bekomme. Vergib mir, was ich für eine habe. Das ist nicht eine Wahnsinnssache. Ich muss nicht bei Befreiungsgebet oder irgendwas alles haben. Das ist ein Entscheid, den ich im Herzen treffen kann. Sagen, Herr, ich will lernen, eine demütende, bittende Haltung dir gegenüber einzunehmen. Und nicht immer zu fordern. Oder nicht mehr zu fordern. Gar nicht mehr zu fordern. Vielleicht ist das nur portionenweise. Passiert uns auch nicht immer wieder. Das ist mir wichtig. Dass wir uns wirklich richtig positionieren in dem Innen. Und dann wirklich zusammen beten und sagen, Herr, wir stehen auf gegen den Widerstand, den der Teufel versucht zu leisten. Weil wir wissen, dass du viel stärker bist und wir in deinem Namen dürfen aufstehen. Und im Namen des Sieges Jesu Christi über alle Mächte dürfen proklamieren und sagen, Jesus Christus, du bist Herr.